Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Es freut mich, dass wir jetzt in dieser Sendung und in dieser Stunde miteinander verbunden sind. Ausgehend von dem Psalmwort, du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht, entnommen aus Psalm 16, Vers 11. Ausgehend von diesem Psalmwort hören wir heute Gedanken von Pater Elmar Busse von der Schönstattgemeinschaft zu dem Thema Hoffnung stärker als Verzweiflung. Hoffnung ist ein starker Motor für das menschliche Denken und Handeln. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, lautet ein bekannter Ausspruch. Wenn aber alles hoffnungslos wird, dann bleiben oft auch der Mensch und sein Antrieb auf der Strecke. Die Ursachen dafür können ganz vielfältig sein. Der Tod eines lieben Menschen, eine lebensbedrohliche Krankheit, eine Katastrophe, eine Erkrankung an Depression. Verzweiflung macht sich dann im Herzen breit und nimmt immer mehr Raum ein. Dass dies aber nicht so bleiben muss und welche Wege von der Verzweiflung zur Hoffnung hin uns Gott zeigt, darum geht es heute in der Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Referent ist Pater Elmar Busse von der Schönstattgemeinschaft in München und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, Pater Busse, so die erste Frage gleich, als ich das Thema gelesen habe, da sind mir große Buchhandlungen in den Sinn gekommen, wenn man sich da so ein bisschen umschaut. Da stehen momentan ganz viele Bücher zum Thema positiv denken, das Glück in meinem Leben suchen. Es gibt da ganz viel zu von Philosophen und sogenannten Lebenskünstlern. Da hat man so das Gefühl, wir haben heute einen besonderen Bedarf nach diesen Themen. Nehmen Sie das als Seelsorger auch so wahr?
Ja, klar, das ist einfach ein Dauerthema und auch dieser Krankheitsbereich, das kann man nicht als eine Krankheit, sonst ist ja ein ganzes Spektrum, Depression, Burnout und diese ganzen Phänomene, das ist ja das tägliche Brot eines Seelsorgers.
Ja, wir wollen natürlich heute aus christlicher Perspektive auf dieses Thema blicken und zwar eigentlich gar nicht so sehr auf die Verzweiflung, sondern auf die Hoffnung, ausgehend von dem Psalmwort in Psalm 16, Vers 11 und auch noch in der Apostelgeschichte ist es zu finden, Kapitel 2, Vers 28. Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Nun aber, Pater Busse, bitte ich Sie um Ihre Gedanken.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in seiner Pfingstpredigt zitiert Petrus Ausschnitte aus dem Psalm 16. Petrus möchte Verständnisbrücken bauen, damit seine Zuhörer das noch nie Dagewesene, nämlich die Auferstehung Jesu, überhaupt erst einmal für möglich halten. Deshalb knüpft er an dem Psalm 16 an, der den gebildeten Juden vertraut war. Der Alttestamentler Professor Erich Zenger weist in seinem Psalmkommentar darauf hin, dass Psalm 16 so sehr von der belebenden Erfahrung der Gottesgegenwart durchdrungen ist, dass er zu Formulierungen vorstößt, die Jahwe als Quelle des Lebens auch über den Tod des Einzelnen hinaus aufscheinen lassen. Wo er, also wo Gott ist, hat der Tod keine Macht, die das Leben vernichten kann. Verständlich, dass Petrus am Pfingstfest und später auch Paulus in seinen Missionspredigten, siehe in Apostelgeschichte 13,35, auf diese goldene Brücke zurückgreift, um das unerhört Neue der Auferstehung Jesu verständlich zu machen. Wer von uns christlichen Hörern mit dem christlichen Glauben aufgewachsen ist, für den ist das Osterereignis irgendwie selbstverständlich. Und der Glaube an ein ewiges Leben bei Gott gehört zu diesen Selbstverständlichkeiten dazu. Für Nichtchristen dagegen ist es ein Unding. Ich war einmal bei einer atheistischen Trauerfeier. Der Redner versuchte, die Witwe und die Angehörigen des Verstorbenen zu trösten, indem er hinwies auf den ewigen Kreislauf der Natur. Und wie im Herbst das Blatt vom Baum fällt, so ist unser lieber XY von uns gegangen. Für mich klang in diesem Satz so viel Resignation und Endgültigkeit mit der man sich einfach abfinden muss. Gerade damals bei dieser Feier ist mir so richtig bewusst geworden, wie anders sich das Leben anfühlt, wenn der Tod nur Durchgang und nicht endgültiges Ende ist. Als Christen dürfen wir auf ein Wiedersehen mit unseren Lieben bei Gott hoffen. Wir dürfen ewig leben und bei Gott und in Gott glücklich sein. Doch trotz dieses lichten Horizontes gibt es im Leben eines jeden Christen immer wieder Momente oder auch längere Phasen, in denen die Hoffnung einfach nicht aufkeimen will. Die Verzweiflung hüllt Herz und Verstand in Dunkelheit und Nebel. Sehr detailliert hat die Italienerin Santussa Liszki-Korradeschi über ihre 18 Jahre dauernde Depression geschrieben. Und sie gab dieser Aufzeichnung den treffenden Namen: Ich war Komplizin meiner Angst. Nach ihrer Heilung möchte sie wieder Kontakt aufnehmen zu einer Bäuerin, die ebenfalls an Depressionen litt und die sie noch als gleichaltrige Spielgefährtin kennengelernt hatte, als die Familie während des Krieges obdachlos war. Als sie besuchen will, erfährt sie, dass diese Frau sich erschossen hat, weil sie in ihrer Familie nicht den Rückhalt, das Verständnis, die Einfühlung bekommen hatte, die sie gebraucht hätte. Mit diesem gewaltsamen Tod einer Leidensgenossin konfrontiert, entschließt sie sich, die eigene Leidensgeschichte, aber auch die Wege zur Heilung aufzuschreiben, um anderen zu helfen. Sie überwindet die Scham, anderen so tief Einblick zu geben in das eigene Leben, weil sie ahnt, dass andererseits ähnlich leidende Menschen sich endlich verstanden fühlen. Als dann das Buch 1992 auf Italienisch veröffentlicht wurde, war es eine kleine Sensation. Es gab zwar schon Beschreibungen der Krankheit von Medizinern, aber kaum von Betroffenen selber. Heute ist das Gott sei Dank anders. Die Entwicklung von Medikamenten, die Optimierung von Therapieformen sowie die Enttabuisierung dieser wirklichen Krankheit stellen Geländer für den Kranken dar, die ihn davor schützen können, sich ins Nichts zu stürzen. Im Rückblick kann Frau Liszki-Korradeschi schreiben: Ich habe mich nicht selbst geliebt, ich habe mir nicht selbst gefallen, ich habe mich nicht akzeptiert. Jetzt mag ich mich und nehme mich so an, wie ich bin, oder besser gesagt, gerade weil ich so bin. Die Angst quält mich weiterhin, aber ich bekämpfe sie, indem ich mich an all dem berausche, was ich tun muss. Je lästiger die Angst wird, desto mehr hantiere ich herum. Bis jetzt konnte ich nicht zu diesem Mittel Zuflucht nehmen, weil die Verzweiflung meinen Willen lähmte, der wiederum meinen Körper unbeweglich machte. Früher sah ich Widersinnigkeiten, wo es keine gab. Früher habe ich das Schöne entstellt. Jetzt entstelle ich vielleicht das Hässliche in einer Wirklichkeit, die mir insgesamt gefällt. Es ist nicht leicht für mich, ein Gleichgewicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu finden. Manchmal überrasche ich mich bei der Frage, welche von beiden, also die Vergangenheit oder die Gegenwart, der Wahrheit nahe kommt. Wenn ich dann jeden zwiespältigen Gedanken beiseite geschoben habe, überzeuge ich mich davon, dass ich erst jetzt die Dinge objektiv wahrnehme. Aus den Selbstbeobachtungen dieser Frau können wir Schlussfolgerungen ziehen, was wir präventiv pflegen können, um mit größerer Wahrscheinlichkeit depressive Erkrankungen zu verhindern. Anders gesagt, wie kann die Pflege eines österlichen Lebensgefühls uns besser schützen? Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung: Hoffnung ist stärker als Verzweiflung. Der Philosoph Josef Pieper hat in den 30er Jahren eine Buchreihe über die Tugenden geschrieben. Diese knapp 100-seitigen Büchlein sind immer noch sehr lesenswert. Heute interessiert uns besonders sein Buch über die Hoffnung. Darin definiert er die Verzweiflung als Vorwegnahme der Nichterfüllung. Aber er weist uns auch darauf hin, dass es noch eine andere Form der Hoffnungslosigkeit gibt, nämlich die Vermessenheit. Vermessenheit, ein Wort, das irgendwie aus der Mode gekommen zu sein scheint. Vermessenheit meint die Vorwegnahme der Erfüllung. Ich tue so, als ob die Erfüllung der Sehnsucht schon passiert sei. Beide Formen der Vorwegnahme, also Vorwegnahme der Nichterfüllung und die Vorwegnahme der Erfüllung, bringen den Menschen wieder in einen Zustand und hindern ihn daran, unterwegs zu bleiben und sich zu bewegen. Vielleicht wird auf diesem Hintergrund jetzt verständlich, warum Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, so viel Wert auf seine Bewegungspädagogik gelegt hat. Ich darf es einmal an einer Rückmeldung eines Ehepaars illustrieren. Am Ende bei der Auswertung eines Familienseminars sagte der Mann: Wie wir sein sollen, haben wir in der Kirche schon oft gehört. Aber wie wir dahin kommen, darüber haben wir in dieser Woche viele Anregungen bekommen. Jetzt fühle ich mich nicht mehr von den Ansprüchen der kirchlichen Moral erschlagen, sondern traue mir zu, im Laufe der nächsten Monate das eine oder andere auch umzusetzen und zu verwirklichen. Mich hat dieses Echo sehr gefreut, denn durch die Referenten sind die seelischen Wachstumsprozesse in dieser Woche so anschaulich beschrieben worden, dass ein Weg sichtbar wurde. Ein Vergleich: In den Alpen gibt es Klettersteige für schwindelfreie Wanderer, die keine ausgesprochenen Bergsteiger sind. Mitglieder des Alpenvereins haben in mühsamer Kleinarbeit in senkrechte Felswände Löcher gebohrt und Eisensprossen einzementiert und daneben noch ein Stahlseil verankert, sodass der Wanderer auch einmal eine 5 bis 8 Meter hohe Wand durchsteigen kann. Er muss nicht resignieren nach dem Motto: Da komme ich doch nie hoch. Viele Menschen überschätzen, was sie in 4 Wochen erreichen können und unterschätzen, was sie in 5 Jahren erreichen können. Und diese Ungeduld mit sich selber treibt sie in die Verzweiflung, in die Vorwegnahme der Nichterfüllung. Hoffen können hat also durchaus auch etwas mit seelischer Spannkraft zu tun und mit Geduld. Ich kann es aushalten, noch nicht dort zu sein, wo ich gerne hin möchte. Ich erinnere mich noch an den Sommer 1990. Mit meinem Thüringer Kletterfreund haben wir einen lang gehegten Traum verwirklicht und die Watzmann-Ostwand durchstiegen. Früh um 3:30 sind wir los und am Abend waren wir wieder im Tal. Ich hatte zwar solchen Muskelkater, dass ich bei der Abendmesse keine Kniebeuge mehr machen konnte, aber ich war oben gewesen. Die Wirtin meinte dann am Abend: Ich sehe den Watzmann zwar jeden Tag vor mir, aber es hat mich noch nie gereizt, da hochzusteigen. Okay, das darf sein, Bergsteigen muss nicht das Hobby eines jeden sein. Aber wie ist das mit der Sehnsucht, dem auferstandenen Herrn immer ähnlicher zu werden? Als ich 1992 nach Österreich kam, sagte mir einmal ein Mann: Herr Pfarrer, natürlich bin ich katholisch, aber nicht so arg. Wie viel vorweggenommene Resignation steckt in diesem Satz? Eine Resignation, die dem Mann scheinbar gar nicht bewusst war. Er fühlte sich durchaus wohl in seiner Haut. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich deswegen schämte. Ich unten, die Gipfel da oben. Aber da muss ich nicht drauf. So stellt sich neu die Frage: Wie lässt sich die Sehnsucht wecken, dass sie nicht gleich wieder durch die vorweggenommene Resignation erdrosselt wird? Eine Möglichkeit hat der spanische Maler Kiko Argüello entwickelt: der neokatechumenale Weg. Die Grundidee, die dahinter steckt: Auch jeder Getaufte ist eigentlich noch Taufbewerber, also Katechumene, weil er die ganze Fülle des christlichen Lebens sich noch nicht erschlossen hat, weder gedanklich noch lebensmäßig. Deshalb der Begriff Neokatechumenat. Und das Wort Weg in der offiziellen Gemeinschaftsbezeichnung macht deutlich: Hier ruht man sich nicht auf dem Erreichten aus. Eine kleine biblische Nebenbemerkung. Die ursprüngliche Bezeichnung der Christen lautete Anhänger des neuen Weges. Erst in Antiochia wurden die Christen erstmals Christen genannt.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Wir sind in der Spiritualitätssendung heute mit dem Referenten Pater Elmar Busse von der Schönstattgemeinschaft hier in München. Und das Thema lautet Hoffnung stärker als Verzweiflung. Und Pater Busse lehnt sich daran auch an Psalm 16, den Vers 11. Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Wir hören nun den zweiten Teil der Gedanken von Pater Elmar Busse.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommen wir noch einmal zurück zu der depressiven Santusza Liszki-Korodeski. Sie schrieb, ich habe mich nicht selbst geliebt, ich habe mir nicht gefallen, ich habe mich nicht akzeptiert. Und sie sieht darin eine der Ursachen für ihre Krankheit. Nun erlebe ich ganz selten Menschen, die von Haus aus eine gesunde Selbstliebe mitbringen. Gut, es gibt auch das Gegenteil, die in sich selbst verliebten Menschen, die sich überschätzen. Denn auch dauerhafter Erfolg kann für die Betroffenen sehr gefährlich werden. Jüngster Beweis ist die Verurteilung des früheren rheinland-pfälzischen Finanzministers Ingolf Däube. Als er ahnte, dass die Finanzierung eines Freizeitparks am Nürburgring ihm über den Kopf wuchs, versuchte er, eine Fehlentscheidung durch die nächste Fehlentscheidung ungeschehen zu machen. Aber er konnte nicht rechtzeitig die Notbremse ziehen und sich eingestehen, dass er Fehler gemacht hatte. Nun steht er vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. So etwas gibt es also auch. Aber ich habe nicht so viel mit Ministern zu tun, mit Leuten, denen der Erfolg zu Kopf steigt. Aber in der Jugendarbeit dagegen begegnet mir das immer wieder, dass Jugendliche sehr darunter leiden, dass sie sind, wie sie sind. Kosmetische Operationen helfen wenig. Fitnesstraining schon mehr. Aber die eigentliche Herausforderung für das seelische Wachstum besteht darin, kann ich daran glauben, dass ich wertvoll bin, weil Gott, der Schöpfer, mich so gemacht hat und mich so liebt, wie ich bin? Und weil er mich liebt und bejaht, kann auch ich Ja zu mir sagen. Der junge Josef Kentenich litt sehr darunter, dass sein Vater nichts von ihm wissen wollte. Und als seine Mutter ihn mit 8,5 Jahren in ein Waisenhaus bringen musste, weil sie als Hauswirtschaftshilfe ihren Sohn nicht mitnehmen konnte, brach für den sensiblen Jungen die Welt zusammen. Halt gab ihm, dass seine Mutter ihn am Tag der Einlieferung ins Waisenhaus in der dortigen Hauskapelle der Gottesmutter weihte. Diese eigene, leidvolle Erfahrung hat ihn für das Thema Selbstwertgefühl unwahrscheinlich sensibilisiert. Als er dann mit 57 Jahren als Häftling ins KZ kam, hatte er eine Reihe Strategien entwickelt, um sich und seine Mithäftlinge gegen die vielfältigen Entwürdigungs- und Verdemütigungstorturen der SS zu immunisieren. Das war für ihn die große seelsorgliche Herausforderung in dieser Häftlingszeit. Und das Mittel, das ihm dabei half, war die Pflege des Bewusstseins der Gottebenbildlichkeit des Menschen. In einem seiner Dachauer Gebete, dem Credo der Werkzeugsmesse, formuliert er: Wir sind so arm und schwach und bloß, du machst erhaben uns und groß, zu des verklärten Herren Glied, der als das Haupt zu dir uns zieht. Du Gott erhöhest unser Sein, ziehst in die Seel als Tempel ein, wo mit dem Sohn und Heiligen Geist du dich als Dauergast erweist. So sind wir über alle Welt ins Göttliche hineingestellt, sind mehr in deinen Augen wert als ohne uns die ganze Erd. Die Werke jeglicher Kultur sind wie ein kleines Stäubchen nur, gemessen an der Herrlichkeit, die deine Liebe uns verleiht. Ich habe in der seelsorglichen Begleitung von Menschen mit mangelndem Selbstwertgefühl oder sogar auch ausgeprägten Selbsthass die Erfahrung machen können, dass diese Gebetszeilen und vor allem die darin beschriebene Glaubenswirklichkeit ein sehr wirksames Medikament ist, um vielfältige Formen der seelischen Unterernährung oder Traumatisierung zu heilen. Natürlich muss begleitend dazukommen, dass die Heilungssuchenden auch auf der natürlichen Ebene das eine oder andere probieren. Für eine Frau waren es mehrere Kochkurse, die sie besuchte. Andere fingen an, für sie ungewohnte Sportarten zu trainieren. Nicht umsonst gibt es den Bereich der Ergotherapie, wo Patienten angeleitet werden, etwas Neues zu probieren und sich auszudrücken. Diesmal nicht über die Worte, sondern über die Gestaltung. Vor ein paar Tagen, während einer Osterfreizeit für Familien, hat eine Frau eine wunderschöne Kinderkatechese über die Schnecke gehalten und damit ein Lob auf die Langsamkeit angestimmt. Am Abend hat sie dann noch mit Helfern 231 Lichtertüten auf die Wiese gestellt, in Spiralform, so wie ein Schneckenhaus, und eingeladen, dass die Kinder diesen Weg zur Mitte gehen. Leider hat dann ein aufkommendes Gewitter die Teelichter in den Tüten ausgelöscht und die schönen weißen Papiertüten durchweicht. Und doch war der Eindruck hängen geblieben, ja, so wie das bei der Schnecke geht, so ist das auch mit unseren seelischen Wachstums- und Heilungsprozessen. Sie laufen einfach sehr, sehr langsam. Aber auch dem Gras kann ich ja beim Wachsen nicht zuschauen, und doch wächst es Tag für Tag. Die Wiederentdeckung der Langsamkeit am Bild der Schnecke kann uns davor schützen, dass die Ungeduld uns in die Hoffnungslosigkeit treibt. Im Sinne der Prävention möchte ich noch auf Folgendes hinweisen. Die Medien konfrontieren uns täglich mit den Problemen und Katastrophen der ganzen Welt. Das überfordert unsere seelische Verarbeitungskapazität. Umso wichtiger ist es, dass wir selber die Spuren des Göttlichen in unserer eigenen unmittelbaren Umgebung wahrnehmen. Auch dabei kann manchmal das Verantwortungsbewusstsein für die Kirche uns einen Streich spielen, dann nämlich, wenn wir mit einer Erosionsbrille, so möchte ich das mal nennen, wenn wir uns also mit einer Erosionsbrille zu Dekadenzforschern entwickeln und nur noch die Zerfallserscheinungen in der Kirche aufmerksam wahrnehmen und thematisieren und sorgenvoll die Köpfe schütteln. So wichtig das ist, dass wir davor nicht die Augen verschließen und den Kopf in den Sand stecken, so problematisch ist es auch, sich damit zu begnügen. Wenn wir dagegen die Spuren des göttlichen Gnadenwirkens in den Herzen unserer Mitmenschen wahrnehmen, dann füllen wir unsere Seele mit dem, was sie nährt. Im März hatte ich einen Vortrag für Ehepaare in Feldkirch gehalten. Eingefädelt und beworben hatte diesen Abend ein Absolventen-Ehepaar und Teilnehmer an der Schönstädter Akademie für Familienpädagogik. Ein Ehepaar erzählte danach im persönlichen Gespräch, sie hätten sich für die Familienakademie entschieden, weil sie erlebt hätten, wie in den 2 Jahren der Ausbildung zum Familientrainer sich ihre Bekannten dermaßen vorteilhaft verändert hatten. Und das wollten sie sich auch gönnen. Jetzt bei der Halbzeit des Kurses waren sie erstaunt und erfreut, was sich in ihrer Beziehungsqualität schon alles verbessert hatte. Es wäre schön, wenn die Gruppen, die es in unseren Pfarreien und Pfarrverbänden gibt, solche Wachstums- und Trainingsgemeinschaften würden oder noch mehr würden. Es wäre hilfreich, wenn die an Depressionen Erkrankten in unseren Pfarreien Selbsthilfegruppen vorfinden würden, in denen sie sich verstanden und angenommen erleben würden. Mancherorts wird in dieser Richtung schon viel getan. Und oft ist es auch gar nicht nötig, etwas Zusätzliches aufzubauen. Es würde reichen, wenn die existierenden Gruppen mehr Mut zur Ehrlichkeit hätten, damit sich die Einzelnen leichter öffnen können und nicht dem Irrtum aufsitzen, hier dürften sie nur ihre glänzende Fassade zeigen. Wenn wir als Gläubige offen und ehrfürchtig miteinander umgehen, dann kann Gott durch uns wirken. Was der Psalmist erlebt und ausdrückt, nämlich: Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Das wirkt Gott häufig durch Menschen, die sich ihm als Werkzeug zur Verfügung gestellt haben. Natürlich behält sich Gott in seiner Barmherzigkeit auch vor, diese Freude und Zuversicht unmittelbar den Menschen zu schenken. Deshalb sprechen wir auch von der eingegossenen Tugend der Hoffnung. Beten wir füreinander um diese österliche Gnade der Hoffnung.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria. In der Spiritualitätssendung spricht heute Pater Elmar Busse über das Thema Hoffnung stärker als Verzweiflung. Wir haben eben seinen Vortrag, seine Gedanken zu diesem Thema gehört, die sich auch an dem Psalm orientieren. Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Eine erste Hörerin ist bereits in der Leitung, und zwar Frau Berstler aus Zernhausen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Und zwar, als unser Sohn vor 35 Jahren auf die Welt gekommen ist, mit sehr vielen Komplikationen der Geburt, Sauerstoffmangel und so, da hat so ein Kreuz wegbekommen und eigentlich von den ärztlichen Voraussagen war alles sozusagen hoffnungslos. Also keine Heilung und so viele. Es kann sein, wo ich heute Gott danke, dass ich das überhaupt ertragen habe können in meine Familie. Es war ein langer Weg des Hartens, des Warums, und dann habe ich doch in diese Liebe Gottes festgehalten. Ich bin dann in das Exerzitienhaus St. Ulrich gekommen, habe Exerzitien gemacht, und Gott hat mich an viele wunderbare Priester und Menschen hingeführt. Mein Glaube ist gewachsen, bis ich dann einfach gelernt habe, ja, ich muss ein Werkzeug für Gott sein. Unser Sohn hat sich so wunderbar entwickelt, dass er einfach eine Sonne ist für alle, die den Christoph kennen. Hat sich so gut gemacht, dass man wirklich fast nichts mehr merkt. Er ist gesund, stabil, er hat Arbeit, und wir haben jetzt unsere Zeit, mein Mann und ich, die ganze Familie, eigentlich doch mehr oder weniger dafür, dass wir anderen Menschen Hoffnung machen, in diese Hoffnung, die wir von Gott bekommen haben. Wir haben das alles erleben dürfen, aussichtslos, hoffnungslos, und in Gott ist alles komplett offen, er macht alles gut, und wir freuen uns und wir danken Gott und wollen alle, die jetzt hören, Mut machen. Gott verlässt einen niemals, und der größte Schmerz und das schlimmste Leid kann zu einem Jubel, zu einem Halleluja werden, wenn man fest bei ihm bleibt. Also, ja, Geduld hat und fest an ihm hält. Da verändert sich alles, auch wenn es manchmal längere Zeit dauert. Das heißt, es ist nicht in unserer Hand, aber er ist bei uns. Und das wollte ich einfach an allen, die das jetzt hören, Mut machen und die Hoffnung.
Ja, herzlichen Dank, Frau Bessler, für diesen Beitrag und für dieses Zeugnis.
Ja, bitteschön.
Dann Ihnen noch alles Gute und eine gesegnete Zeit.
Dankeschön, und vielen Dank noch an Pfarrer Elmar Busse für diesen wunderbaren Vortrag. Dankeschön.
Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Eine nächste Hörerin wartet bereits in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte auch für den schönen Vortrag danken, weil mich das sehr berührt hat. Meine Mutter war meine beste Bezugsperson in meinem Leben, hat uns alle derart christlich erzogen, ist trotzdem im Alter von 70 Jahren dieser Krankheit zerbrochen. Und das wollte mir all nicht nachmachen. Sie konnte nicht mehr, also das nur nebenher. Aber ich habe damit auch zu kämpfen gehabt. Aber ich habe mich doch immer wieder aufgerappelt. Und ich habe auch sehr großes Gottvertrauen. Und ich glaube, das ist das Beste, was man haben kann. Und auf die Barmherzigkeit Gottes hoffe. Ich habe aber auch 70 Jahre gebraucht, bis ich mich selbst annehmen konnte. Figurlich und alles Mögliche. Mein Gedanke war immer, mich macht niemand. Erst jetzt kann ich das so annehmen mit meinen 5 Enkeln, wenn die kommen. Und ich kann sehen, dass das alles ehrlich ist. Aber es hat lange gedauert. Aber mein Gottvertrauen lässt sich nicht erschüttern.
Ja, herzlichen Dank für dieses Zeugnis Ihnen.
Ja, danke.
Ihnen alles Gute noch einmal, eine gesegnete Zeit.
Ja.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wir gehen gleich weiter, weil die Telefone hier gerade richtig durchblinken. Und zwar gleich zum nächsten Hörer. Grüß Gott, wer ist denn jetzt in der Leitung?
Grüß Gott, Michael hier. Ich habe auch euch ein Zeugnis zu geben. Auch,
ja, gerne. Sie dürfen schon loslegen.
Darf loslegen, ja?
Genau.
Es ist so, ich bin seit 30 Jahren, habe ich eine psychische Erkrankung, die alle 2 Jahre durchkommt. Und leider Gottes bin ich von der Familie jetzt getrennt in eine Einrichtung für psychisch Kranke, fühle mich aber hier sehr wohl und war gut 12 Mal in Psychiatrien gewesen. Es ist so ein Zyklus von immer so ein Vierteljahr, wo das meistens so durchkommt. Aber ohne den katholischen Glauben. Ich bin schon seit 30 Jahren Lektor in der Gemeinde, in den Gemeinden, egal wo ich auch hinkomme. Überall darf ich es gerne machen, mache auch die Mächtnerei mit, soweit es geht. Und ohne katholischen Glauben, ohne die Menschen, die lieben Menschen, die man da auch immer wieder begegnet und kennenlernt, hätte ich das wohl bis zum heutigen Tag nicht durchgestanden. Ich bin jetzt 52 Jahre und ich liebe die katholische Kirche mit allem, was dazugehört. Und das ist einfach eine Gnade auch dann da, ja, zu sagen zu dürfen und den Weg weiterzugehen. Wie man immer wieder sagt, auch die Patres aufstehen. Das ist wichtig, dass man nicht liegen bleibt, sondern aufsteht und weitergeht, das Kreuz weiterträgt. Und das mache ich sehr gerne, so schwer auch oftmals dann die Zeiten gewesen sind. So, das war dann so mein Zeugnis, ja. Mhm.
Ja, herzlichen Dank Ihnen für diesen Anruf und für dieses Zeugnis, das Sie uns jetzt auch gegeben haben. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Hörer. Grüß Gott, wer ist denn da in der Leitung?
Ja, grüß Gott. Ich rufe von den Niederlanden an. Ich bin Ordensschwester, Missionsschwester des von Arnold Janssen gegründete und vor 125 Jahren Missionswerk. Und ich wollte einfach die wunderbare Erfahrung der Hoffnung mitteilen. Darf ich das?
Gerne, ja.
Also ich bin Schwester Edelwina Jüttner, Dienerin des Heiligen Geistes. Und ich wurde mit 33 Jahren nach Ghana in Afrika geschickt, um dort im Busch ein Krankenhaus aufzubauen. Und voller Mut bin ich hinausgefahren. Und wie ich dort ankam, habe ich ein Millionenprojekt von Miserior als Röntgenabteilung da vorgefunden. Aber weder Elektrizität noch Wartung, denn da sind es 40 Grad Celsius und das muss mindestens auf 27 Grad heruntergebracht werden, damit dieser Apparat, so teuer er war, nicht rostet. Ja, da stand ich nun. Da habe ich mich dann an unsere Oberen, Generaloberen in Rom gewandt und habe die Situation geschildert. Seltsamerweise bekam ich keine Antwort. Die waren dort mit dem Generalkapitel beschäftigt und es interessierte sie mein Brief überhaupt nicht. Und dann habe ich mich niedergekniet und habe gesagt, Herrgott, das ist mein Herzenswunsch, hier so wie Albert Schweitzer im Kongo, ich hier in Ghana arbeiten zu dürfen. Und diesen Wunsch hast du mir ins Herz gelegt. Nun mach du das mal, ich kann es nicht. Ja, und dann war es sehr seltsam, die Dinge begannen. Ich habe dann eben noch einmal zurück nach Stahl bin ich gefahren und habe dort gepredigt. Ja, ich bin kein guter Prediger, aber ich habe einfach in den Kirchen das Projekt erklärt. Dann hatte ich einen Priesteronkel, der für mich die Kollekte sammeln durfte vom Bischof aus. Und das war besonders schön. So kam Geld zusammen. Und dann war natürlich die Frage, das nun systematisch zusammenzupacken. Da hatte ich auch wieder Glück. Ich bin Krankenschwester und medizinisch-technische Assistentin und habe in Holland, in Kerkrade, im Labor gearbeitet, bei einer sehr, sehr tüchtigen Schwester, die wirklich auch mich vorbereiten wollte. Sie schickte mich zunächst nach Rotterdam für all die Tropenkrankheiten, die ich ja gar nicht kannte. Da habe ich eine gute Ausbildung bekommen. Dann haben wir zu zweit aufgestellt, was man dann in den Tropen für Chemikalien braucht. Das Labor sieht anders aus in Tropen als in Deutschland. Und ja, und dann hat man gepackt. Dann sind 500 Kisten gepackt worden mit Glas, Mikroskopen und so weiter. Und Wunder über Wunder, die sind unversehrt, lizenzfrei in Ghana angekommen. Das war der erste Schritt, wo Gott mir zeigte, ich bin bei dir. Der zweite Schritt war, dass ein hoher Beamter von der Regierung im Regierungshospital nicht operiert wurde, weil sie keine Handschuhe hatten. Also wurde der per Hubschrauber zu uns geflogen, die schon ein bisschen bekannt waren und gut waren. Und dann landete der Hubschrauber. Der hohe Regierungsbeamte hatte schon einen durchgebrochenen Typhus. Also das ist praktisch, dass man fast gar nichts mehr tun kann. Und der Hubschraubenführer oder Chauffeur, der sagte, hier soll er operiert werden. Ja, sage ich, kommen Sie mal her. Ich habe hier ein Blatt Papier und da steht drauf, wir werden operieren mit Gottes Hilfe. Dafür müssen Sie aber in 3 Monaten 3 Phasen Kabel für Elektrizität von Accra bis zu uns in den Busch legen. Sonst tun wir das nicht. Also der Chauffeur hat unterschrieben und der halb ohnmächtige Regierungsbeamte hat auch unterschrieben. Und unser Arzt war sehr, sehr tüchtig. Und dann sagt er noch zu mir, du, jetzt müssen wir aber beten, dass das klappt. Und es hat geklappt. Wir haben operiert und wir haben tatsächlich ihn retten können. Und auf diese Weise ist dann auch die Elektrizität zu umgekommen. Ich könnte noch viele, viele Beispiele erzählen, aber es wird zu lang führen. Ich sage nur, wenn man Gott den innigsten Wunsch in seinem Herzen, deshalb Gott mir doch ins Herz gelegt, dieser Wunsch, nach Afrika gehen zu können und helfen zu können. Wenn man diesen Wunsch zu Gott zu Füßen legt und sagt, ich kann es nicht, aber du wirst es schon machen. Das ist eine wunderbare Sache. Ich möchte sie jedem anempfehlen.
Ja, herzlichen Dank Ihnen für dieses Zeugnis. Das hat uns jetzt wirklich sehr berührt. Vielen Dank Ihnen, vergelt's Gott.
Ja.
Und alles Gute Ihnen noch.
Danke.
Auf Wiederhören. Ja, Pater Busse, jetzt haben wir einige Zeugnisse von Hörerinnen und Hörern gehört, die ja erzählt haben, wie es ihnen so ergangen ist. Ich finde, was man bei der Schwester auch ganz schön gesehen hat, bei der letzten Hörerin, wenn mal was in Bewegung gerät, das haben Sie ja auch gesagt, so diese Bewegung, wenn was in den Fluss gerät und nicht mehr stockt, dann dann hat man auch die Möglichkeit, also dann ist man selber erstmal agiler und möchte auch was verändern und hat nicht so das Gefühl, ich sitze hier nur rum und harre da der Dinge, die kommen. Ist es da manchmal vielleicht ganz gut, wenn wir sagen, ich packe das jetzt einfach an und mal schauen, wo es dann hinführt?
Gut, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, auch ein Weg von 1000 Kilometern beginnt mit dem ersten Schritt. Also alles, was jetzt aus der Lähmung, aus der Erstarrung, aus diesem in sich zusammengefallen sein, daraus führt. Und wenn ich einfach nur ein bisschen aktiv werde, dann ist es eigenartig, aber jedenfalls der Körper stellt dann auch mehr Energie zur Verfügung. Es kommt wieder so ein Adrenalinschub und auf einmal geht etwas, was man jetzt gar nicht vermutet hatte, als ob so die Energie irgendwie, die gefroren war oder abgeschaltet war, dass die auf einmal wieder anfängt zu fließen. Und auf einmal wird dann mehr möglich, als man vorher überhaupt geahnt hat. Und das erlebe ich auch immer wieder. Es gibt viele hilfsbereite Leute, die aber sehr skeptisch sind. Ja, in was soll ich meine Hilfsbereitschaft investieren? Und wenn sie dann erleben, dass dort Menschen sind, die mit innerem Engagement, mit viel Idealismus und mit Herzblut dann ihr Projekt angehen und dafür bereit sind, auch Opfer zu bringen, solche Projekte werden meist dann doch auch gern mit unterstützt.
Ja, Pater Busse, ein Thema, das noch so in mir im Kopf rumgeht. Sie haben es in Ihrem Vortrag auch gesagt, die Vorwegnahme, dass man eben so tut, als sei die eigene Sehnsucht schon erfüllt. Ich glaube also, wenn ich das an mich denke, da bin ich auch Meister darin. Irgendwann, also ja, einfach zu sagen, ja, es genügt mir schon, was ich habe. Also ich brauche gar nicht unbedingt mehr. Ist schon in Ordnung alles, so wie Sie gesagt haben. Also ich muss gar nicht unbedingt auf den Berg rauf. Kann es aber nicht sein, dass manchmal der Grat wirklich dünn ist, also zwischen Selbstüberschätzung, wo ich sage, ich will da unbedingt hoch auf diesen Berg, was ich vielleicht aber gar nicht kann, und eben andererseits dieses, ich könnte es, ich bin nur zu faul dazu.
Gut, von da gesehen macht das Sinn, dass man, wenn man in so einer Wachstumsphase ist, eine geistliche Begleitung hat. Also ich kenne keinen Spitzensportler, der nicht auch einen Trainer und einen Physiotherapeuten an der Seite hat. Also einfach Leute, die aus der Fremdbeobachtung dann doch sagen können, bei dir ist noch mehr drin, oder stopp, es gibt auch das Phänomen des Übertrainiertseins. Und was eben auch eine Hilfe ist, dass manchmal so eine Gruppe von Begeisterten auch die Einzelnen dann weiterbringt, als der Einzelne es je allein geschafft hat. Ja? Also ich denke an eine Gruppe von Jugendlichen, die dann auch mal auf einen Berg, der war an sich jetzt ungefährlich, aber hat ganz schöne konditionelle Anforderungen gestellt. Und als sie dann wieder runter waren, sagten sie, also allein wäre ich irgendwann umgekehrt, aber sozusagen dieses sich gegenseitig anspornen, und wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Ich glaube, wir dürfen durchaus dem Wort Konkurrenz auch was Gutes abgewinnen. Und ich habe auch den Eindruck, gerade für Jungen ist es wichtig, dass sie immer die Möglichkeiten haben zum Kräftemessen, wer ist der Schnellste, wer ist der Stärkste, wer ist der Beste, und dass genau das auch manchmal Kräfte weckt, die, wenn sozusagen diesen Wettkampf in fairer Gemeinschaft nicht gäbe, würde das nicht in dem Sinne geweckt. Und für mich ist eben auch das wichtig, schaffen wir in unseren Pfarrgemeinden solche Trainingsräume für religiös Begabte, wo einfach dieses Wachstumsklima, diese Begeisterung vorhanden ist. Ich merke immer wieder, wenn ich so mit Erwachsenen spreche, die Verantwortung in der Gemeinde übernommen haben, die sagen oft, in meiner Jugend habe ich halt eine Jugendgruppe gehabt, einen Jugendleiter, einen Kaplan, der hat uns einfach so für das Christliche begeistert, dass ich eben jetzt heute dort bin, wo ich bin. Ja, also wo gibt es tatsächlich diese Trainingsräume für religiös Begabte, und wo gibt es diese Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig anspornt? Mhm. Da sehe ich eine ganz wichtige Voraussetzung für vitale Gemeinden.
Da passt, denke ich, der Beitrag unseres nächsten Hörers ganz gut dazu. Und zwar Herr Herz, der hat, Herr Herz, grüß Gott, Sie haben gerade schon gesagt, Sie hätten da was, wo man sich so dran beteiligen kann.
Ja, zunächst mal schöne Grüße an den Pater Busse. Der war schon ein paar Mal bei uns in der dritten Gemeinschaft, hier in der Pfarrei Christus Erlöser. Und da läuft gerade eine Verkündigung vom Neokatechumenalen Weg, immer Montag und Donnerstag in der Putzbrunner Straße 124. Er hatte das ja in seinem Vortrag angesprochen gehabt. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, ich bin jetzt seit 30 Jahren auf dem Weg und habe dort die Erfahrung gemacht, dass es eben gerade ein sehr großer Freiraum ist, wo man auch in Anbetracht auf den vorherigen Vortrag Menschen annehmen kann, so wie sie sind. Die Kinder auch mit Behinderung. Wir kennen da einige, die zum Teil schwere Behinderungen hatten. Und gerade in der Osternacht hatte ich dann eine riesen Überraschung erlebt von einem jungen Fräulein mittlerweile, das mit einem schweren Down-Syndrom auf die Welt kam und einen schweren Herzfehler, die dort ihr Echo gegeben hat. Und es war von einer solchen Brillanz, dass sie aber nicht aussprechen konnte, sondern nur über ihren kleinen Laptop getippt hat. Das hat dann eine Schwester vorgetragen. Und das hat mich sehr tief bewegt und berührt, weil sehr ewig schade gewesen, wenn so ein Mensch einer Vordiagnose zum Opfer gefallen wäre. Das Mädchen tut sich so zwar sehr schwer, aber es wird unheimlich stark betreut in der Familie, es ist angenommen, es geht in der Gemeinschaft mit und alle sagen, es ist eine Riesenbereicherung. Und so, also diesen Raum, den braucht es einfach dann auch, dass die Familien gestärkt werden, die Eltern gestärkt werden, dass sie diesen Weg auch gehen können und dann ein Umfeld finden, also Gemeinschaft, dass sich die bildet und findet.
Ja, Herr Herz, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ihnen alles Gute noch.
Ja, danke.
Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, eine Hörer haben wir noch in der Leitung aus Frankfurt, Frau Hempel. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott und grüß Gott die ganze Familie Horeb und auch den Pfarrer Busse. Bei mir ist es so gewesen, ich bin da so ein Mensch, der ziemlich Außenseiter ist und der das alles ein bisschen im Verborgenen macht. Und eines Tages kam mal ein Nachbar, ein Mann zu mir und sagte, ich habe eine Frau, die läuft immer schon jahrelang mit so einem grünen Kittel nur rum und Säckchen und Schuhe und sie ist sonst ganz lieb, die Frau, und wir haben zwei Kinder. Was soll ich bloß machen, damit sie das mal auszieht? Und damit sie auch wieder Bewegung bekommt zum Leben. Und ich war im Moment ja erstaunt, dass er da auf mich zugekommen ist. Und wahrscheinlich muss er mich beobachtet haben. Oder man hat es ihm gesagt. Also habe ich dann mal überlegt und habe dann gesagt, also lieber Gott, was kann man denn da eigentlich machen? Wenn eine Frau so gar nichts anziehen will, sondern immer mit so einem grünen Kittel da rumläuft. Och. Und dann hörte ich in meiner Innerlichkeit, die muss Beschäftigung haben, eine Arbeit. Und nun ist es so gewesen bei mir, dass mein Mann war in Stuttgart und ich war am Bodensee. Und da habe ich dann so gedacht, eigentlich wäre es ganz gut mit der, wollen wir sagen, mit der Frau dort, die das alles organisiert an der Mettnau und Herzzentrum und für die Leute, die sich dort erholen können. Und da habe ich gedacht, ist es nicht gut? Du bist nach Stuttgart und man kann ja mal fragen, nehmen Sie diese Frau an? Und dann bin ich zu ihr hin, habe mich mal mit ihr unterhalten, habe gesagt, ich möchte gerne nach Stuttgart zu meinem Mann. Würden Sie diese Frau an meinen Platz setzen? Da würde ich also riesig mich freuen. Und dann sagt sie, bringen Sie sie dann doch mal hin. Da sage ich, wissen Sie was, hinbringen, das finde ich nicht so gut. Die soll selber das machen, aus sich. Ja? Mhm. Und ich schicke sie Ihnen und vielleicht finden Sie Gefallen. Denn sie ist geschickt und sie ist eine liebe Frau und sie ist tüchtig. Und dann habe ich den Mann noch mal angesprochen, habe gesagt, gehen Sie mal hin, habe den Namen genannt und die Frau hat sofort irgendwo gefallen in ihrer Art und sie hat meinen Arbeitsplatz bekommen und ich bin nach Stuttgart. Mhm. Und da ist es ja so, dass man sagt, wie schön diese Wege Gottes doch sind.
Genau. Frau Hempel, herzlichen Dank. Ich muss nur an dieser Stelle leider unterbrechen, weil wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Aber danke für Ihr Zeugnis. Ja, danke für Ihr Zeugnis.
Danke, dass ich sprechen durfte.
Gerne. Ihnen alles Gute noch. Auf Wiederhören.
Danke. Ebenfalls. Wiederhören.
Ja, wie schon angekündigt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende der Sendung angelangt. Pater Busse, ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihre Gedanken, für Ihren Impuls. Danke allen Hörerinnen und Hörern, die Sie sich beteiligt haben. Danke auch allen, die ja einfach nur dabei waren im Herzen, am Radio. Es gibt da noch viel zu berichten und erzählen, aber ich denke, wir haben da noch Gelegenheit, bei anderen Sendungen drüber ins Gespräch zu kommen. Und es ist ja auch schön, wenn man untereinander mal spricht, in der Gemeinde, in der Pfarrei, mit den Freunden und Nachbarn über solche Themen, dass die Hoffnung stärker ist als die Verzweiflung, so das Thema unserer Spiritualität heute Nachmittag. Pater Busse, Ihnen herzlichen Dank und ich würde Sie jetzt noch um Ihren Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, auf die Fürsprache des heiligen Petrus und Paulus, segne sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Es verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Regina Frey.